Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Ich hatte gerade kurz Angst, irgendwas völlig anderes zu sagen bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde. Wir reden heute über ein Thema so alt wie die Zeit. Nein, nicht ganz, aber zumindest halb so alt ungefähr wie wir, so im Durchschnitt. Und zwar ein mindestens 15 Jahre altes Thema. Zumindest habe ich mir gesagt, wir nehmen jetzt mal einen Punkt. Ein Spiel, das 15-jähriges Jubiläum, wenn ich mich nicht irre, feiert. Ich meine, 2004 war das Jahr, in dem World of Warcraft, MMORPG und überhaupt den MMO-Bereich, ich denke, man kann sagen, revolutioniert oder zumindest salonfähig gemacht hat bei der breiten Spielermasse. Es war die Zeit, wo auch so langsam der letzte von uns einen Internetzugang zu Hause hatte. Ich glaube, bei mir damals sogar erst ein, zwei Jährchen später, so 2005, 2006, glaube ich, war das. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir waren ziemlich spät dran. Die meisten anderen hatten schon, haben ihre Referate dann basierend auf Wikipedia-Artikeln leicht umgeschrieben und dafür Einsen bekommen. Es war eine wunderbare Zeit. Jetzt haben wir Artikel 13 und alles ist schlecht. Bei mir sitzt Johannes und wir reden darüber, wie sich aus World of Warcraft, nicht nur aus World of Warcraft, aber aus Bewegungen wie dieser, das böse, böse Schimpfwort der Games-Industrie, Games as a Service, entwickelt hat.
Das war ja mal ein fulminanter Wiedereinstand, Max. Willkommen zurück. Freut mich, dass du wieder da bist. Freut mich, dass wir wieder mehr Spieler zusammen machen können. Ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Volle Kanne Rundumschlag hast du da gemacht. Als du mir gesagt hast, dass du mit World of Warcraft anfangen möchtest, wenn es um Games as a Service geht, habe ich natürlich erstmal die Luft zwischen den Zähnen eingezogen, in etwa so. Weil heutzutage das natürlich anders verknüpft wird. Games as a Service. Natürlich aber diese Etablierung des Abo-Modells oder eines Abo-Modells, die Idee, dass du kontinuierlich quasi für ein Spiel zahlst, das, für das du schon gezahlt hast, das wurde natürlich erstmals dann wirklich populär mit World of Warcraft. Das ist nicht das erste MMORPG, das erste erfolgreiche auch nicht. Das gebührt ja Ultima Online, diese Ehre. Aber in World of Warcraft wurden halt viele Dinge, die auch schon in Ultima Online angeklungen sind, eben perfektioniert, nur damit ich auch was dazu sagen kann. Insofern finde ich es immer noch schwierig, den Vergleich, aber nehmen wir wirklich den Punkt, dass World of Warcraft quasi unser Ausgangspunkt ist für diese Diskussion Games as a Service. Genau, und dann der zweite Schritt sind dann ja eigentlich auch schon die internetfähigen Konsolen, wie die Dreamcast, an die sich leider kaum noch Leute erinnern. Oder eben die PS2 oder was gab's noch? Die Xbox war auch, kam ja auch zu der Zeit raus. Nur hat die kaum einer genutzt. Und der nächste Schritt wären dann, zumindest in deiner Logik, eben die Zugänge oder die Services, die vor allen Dingen Microsoft und Sony angeboten haben über ihre konsoleneigenen Stores. Mit der PS3, mit der Xbox 360.
Also nochmal ganz kurz zu der, warum ich da jetzt mit sowas wie World of Warcraft angefangen habe oder angeschnitten habe. Das Ganze soll dann als kleine Persiflage auf aktuelle Game-Entwicklung, wo jedes Spiel inzwischen fast schon vorerscheinen, eine Roadmap bekommt. Oder ich war jetzt in Japan und kann euch auch sagen, wie man das in Japan sagen würde, eine Lodemappe, weil die dafür kein eigenes Wort haben. Spaß beiseite. Natürlich wollen wir am Ende zu spielen wie Anthem und dergleichen, die derzeit rauskommen. Es gibt ja im Grunde, also zum Beispiel kein Ubisoft-Spiel kommt mehr raus, das nicht irgendwie unter den Begriff Games as a Service fällt, weil sie voll gepumpt sind mit selbst die sich als Solo-Spiel verkaufenden Spiele wie ein Assassin's Creed Odyssey ist durch und durch ein Games as a Service.
Man darf ja nicht vergessen, dass mit Assassin's Creed Origins Ubisoft diesen Games as a Service Tretmühle eigentlich begründen wollte. Also mit Assassin's Creed Odyssey, habe ich eben Origins gesagt? Ich hoffe, ich habe Origins gesagt. Ich meinte Origins. Jetzt mit Odyssey, und jetzt meine ich auch Odyssey, tritt das ja komplett dann in Kraft. Also ich glaube, Origins war so ein Testballon, um zu gucken, ob dieses neue Assassin's Creed-Ding auch funktioniert, was sie versucht haben. Aber jetzt mit Odyssey, das soll ja 3, 4, 5 Jahre lang unterhalten.
Und die Idee, da kommen wir auch gleich noch zu, ist gar nicht so blöd, wenn man drüber nachdenkt. Und nicht nur aus kapitalistischer Sicht, sondern tatsächlich auch was, naja, wenn es darum geht, dein Spiel irgendwie gerade in so einer schnelllebigen Welt zu festigen, dass man nicht sagt, ich erinnere mich sowieso nicht mehr an das Far Cry von letztem Jahr, sondern dass man wirklich sagt, wir wollen, dass unser Spiel länger in Erinnerung bleibt. Natürlich ist da auch immer ein finanzieller Aspekt drin, aber dazu gleich mehr. Wir waren jetzt gerade bei PlayStation 3 und Xbox, wo ich dann noch sagen würde, dass die Xbox einen Schritt schneller sogar noch war, weil damals Xbox gesagt hat, wunderbar, Online-Funktion könnt ihr auch alle nutzen, aber wenn ihr so, was damals als ganz grundlegend galt, miteinander spielen wollt, übers Netz mit anderen, mit Freunden, mit Fremden, dann bringt euch Xbox Live nichts, das kostenfrei war, dann braucht ihr Xbox Live Gold, wenn ihr überhaupt miteinander spielen wollt. PlayStation hat gesagt, was würden wir nie tun, und haben ihr PlayStation Plus angeboten. Das Ende der Geschichte war, Microsoft hat sehr, sehr viel Geld gemacht, weil die Spieler automatisch gesagt haben, naja, wirklich bringen tut mir online nur was, wenn ich 3, 4, 5 Dollar im Monat ausgebe. Ich glaube, es waren eher 5 bis 10, aber eher 5. Ich glaube, es waren 5. Ich will es hier nicht schlechter machen. Sagen wir mal 3 bis 5 Dollar im Monat, weil sonst online ziemlich witzfrei war. PlayStation ist viel Geld durch die Lappen gegangen, weswegen bei der PlayStation 4 dann endgültig dieser Schritt auch übernommen wurde, dass man PlayStation Plus braucht, um in Anführungszeichen früher gängige Online-Funktionen wie miteinander spielen überhaupt möglich zu machen.
Und damals, das war ja auch die Zeit, in der Halo aufgekommen ist, beziehungsweise einen großen Erfolg hatte, auch im Online-Bereich und dann schließlich auch Call of Duty, das jetzt ja eigentlich fast nur noch eine reine Mehrspieler-Plattform ist eigentlich.
Haha, Mehrspieler.
Genau, also das sollte man nicht vergessen, wie wichtig es war, dass die Konsolen eben ans Internet gekommen sind, um auch diesen weiteren Fluss an Content einfach aufrechtzuerhalten. Also bei Call of Duty war es ja immer so, dass hin und wieder beispielsweise Maps nachgereicht wurden oder neu aufgebaut wurden oder neu aufgelegt wurden. Und das war natürlich ein zusätzliches Bonus-Ding, was die Spielerinnen und Spieler dann hatten, was sie vielleicht auch wieder dazu gebracht hat, das Spiel anzufassen und vielleicht auch ein neues zu kaufen. Es ist ja attraktiv, eben nicht zu Anfang ein Spiel zu kaufen, sondern vielleicht ein halbes Jahr später, wenn schon 1, 2, 3 Erweiterungen erschienen sind. Das Ganze kennen wir ja aus so Game of the Year Editions beispielsweise.
Bei den Angeboten von Microsoft und PlayStation kommt dann auch noch dazu, dass es oftmals sich dann eingebürgert hat, hier in diesem Monat könnt ihr diese 3 Spiele für lau spielen, sobald der Monat abgelaufen ist, sind die nicht mehr für euch zugänglich, dann müsst ihr sie kaufen, kriegt meistens noch einen Rabatt, weil ihr ja brav Mitglieder seid und im Jahr sowieso schon 50, 60, 70, 80 Dollar beziehungsweise Euro rauspumpt an uns, was, also es ist natürlich immer, es ist eine feste Einnahmequelle und es ist eine nachhaltige Einnahmequelle. Das ist natürlich das Interessante, auch bei Games as a Service. Ich entwickle ein Spiel und kann über Jahre noch damit Geld machen, zwar kleinere Beträge, aber dafür muss ich auch nicht Millionen in ein komplett neues Spiel stecken.
Damit greifen wir jetzt vor, aber genau das ist, glaube ich, der Grund, warum Games as a Service für die großen Spieleindustrienamen heute so interessant sind. Große Open-World-Spiele zu entwickeln, und das sind ja fast alles, die Spiele, über die wir reden, sind ja fast alles irgendwie Open-World-Spiele, kostet verdammt scheiß Heidengeld. Also es geht in die 10, 100 Millionen Beträge. Das ist größer als mancher Hollywood-Film. Da müssen sich, aber die Halbwertszeit ist relativ gering. So ein Spiel kommt halt ein Jahr lang ist das vielleicht attraktiv, anderthalb, und dann kommt der nächste große Titel, und dann kommt der nächste große Titel, und dann kommt der nächste große Titel. Das heißt, man muss wirklich beständig neue Titel entwerfen. Das kostet aber noch mehr Geld, als ohnehin schon Serien zu etablieren und weiterzuführen. Das heißt, wie versucht man da Geld rauszukriegen? Natürlich, indem man eben Spiele entwirft, die auch in 2, 3, 4, 5 Jahren noch gespielt werden. Wie World of Warcraft beispielsweise, aber eben auch wie ein Game as a Service, von dem ich weiß, okay, im Mai nächsten Jahres kommt vielleicht eine neue Questlinie oder neuer Loot, und dann im Sommer irgendwann im August bekomme ich eine neue Seitenmission, die ich in einer anderen Gegend machen kann und so weiter und so fort.
Also Spiele, die da aktuell noch einfallen, da wir gerade ein bisschen hin und her gehen. Wenn man jetzt noch direkt Spieler, Destiny 2 hat sich definitiv daran versucht und es ist ziemlich gut, zumindest was so auch den Buzz, den das Spiel aufrechthalten konnte. Fortnite muss natürlich genannt werden aktuell, was ein Spiel ist, das zumindest die Aussicht hat, weil es sich inzwischen schon länger gehalten hat, als ich es je erwartet hätte, auch mehrere Transformationen durchgemacht hat. Ist jetzt kein Muss, aber das sind so Spiele, die zeigen, selbst, ich habe mal geguckt, Rainbow Six hat sich verdammt lang gehalten.
Rainbow Six Siege,
ja. Genau, Rainbow Six Siege hat es tatsächlich geschafft, interessant genug zu bleiben, dass die Leute es über einen längeren Zeitraum, ich glaube inzwischen knapp 2 Jahre, gespielt haben und es immer noch viele aktive User hat, plus wohl genug Support in das Spiel gesteckt wurde, dass es sich als E-Sport zumindest ansatzweise, nicht wie die ganz großen, aber es ist zumindest tatsächlich ein Spiel, das auch im E-Sport-Bereich gespielt wird, was auch nicht unterschätzt werden darf, ein Bereich ist, in den viele auch professionelle Clubs, gerade in Deutschland zum Beispiel Sportclubs, Schalke einsteigen.
Schalke 04 beispielsweise, ich glaube der BVB auch.
Ich glaube inzwischen fast jeder Bundesligist, vor kurzem war zum Beispiel ein Thema, dass der FC St. Pauli gesagt hat, Shooter wird es bei uns nicht geben, sowas wollen wir nicht unterstützen, aber trotzdem ist man in dem Bereich, also da ist es dann halt sowas wie Sportspiele, wie FIFA natürlich, womit die meisten Fußballvereine angefangen haben, aber auch bei Fußballvereinen wird da durch die Bank gespielt, wenn das Interesse nur da ist, also zum Beispiel bei RB Leipzig, ganz klar, Red Bull ist da interessiert dran, die haben da ja selber Plattformen, auf denen sie das vertreiben und bewerben, weil sie Partnerschaften haben und dergleichen. Das ist ein riesiger Zweig, ein riesiger Markt und auch das spielt natürlich in die Idee Games as a Service rein, denn ein Uncharted, so toll es ist, ein God of War, sorry, ich bin PlayStation-Spieler, mir fallen jetzt aus dem Kopf immer nur solche Dinge, ein Halo, ein altes Halo.
Fallout 76, also als neuer Name, ne, The Division 2 als neuer Name.
Ich wollte also, ja, bevor du jetzt die anbringst, ja, ich wollte gerade extra Singleplayer-Spiele. Mit solchen, so gut die sind, so toll die sind, damit lässt sich nicht langfristig etwas aufbauen. Uncharted 2 wird mal gespielt und es gibt Spieler wie mich, die gerne wieder dahin zurückkommen, aber das ist dann auch abgeschlossen, das war's dann auch und da wird nicht mehr rüber getweetet. Da wird nicht mehr rüber auf den sozialen Netzwerken groß drüber gesprochen, da werden nicht neue Spieler an Land gezogen.
Und dann gibt es natürlich noch, sage ich mal, Klassiker, die einfach immer wieder gespielt werden, immer wieder neu aufgelegt. Zum Beispiel Chrono Trigger, das ich heute gekauft habe.
Sagte Johannes mit beschämtem Gesichtsausdruck. Wobei man sich dafür nie schämen sollte, denn manche Spiele rosten nicht. Aber das in einer anderen Folge. Wir nehmen jetzt nochmal den Turn zurück. Das sind die aktuellen Spiele. Wir waren bei den ganzen Abos, die sich durchgesetzt hatten. Auch das Teil als Games as a Service. Das wurde dann sozusagen mal noch mehr konkretisiert. Jetzt, wo das Cloud Gaming sich langsam noch mehr durchsetzt. Sachen wie PlayStation Now, die das Abo nicht nur im Sinne von hier sind sowieso unsere Spiele und bedien dich, sondern du lädst die Spiele gar nicht mehr runter. Du gibst uns wie bei Spotify Premium einen Festbetrag im Monat und dann spiel dir die Seele aus dem Leib, ist uns völlig egal. Und da dazwischen, davor, das kann man nicht genau sagen, also wenn man jetzt dieses moderne Cloud Gaming nimmt, ganz klar davor, hat das Games as a Service sich aus einer weiteren Richtung nochmal erweitert. Und zwar sind das Kleinigkeiten, die man noch dazu kauft, auch bekannt als Mikrotransaktionen. Kein Games as a Service ist nicht komplett, wenn es heißt, hey, wir stellen euch ganz viele kostenlose Maps zur Verfügung, aber es gibt natürlich auch ganz viele tolle Sachen, die ihr noch zusätzlich kaufen könnt, denn wir haben ja viel Liebe und Zeit reingesteckt und es ist doch nur fair, wenn wir dafür ein klein bisschen Geld nehmen.
Und vergiss nicht, das sind zwar diese netten kleinen kosmetischen Optionen, aber mittlerweile ist es ja auch so weit, dass du dir über Echtgeld Abkürzungen kaufen kannst. Buffs für deine Erfahrungspunkte, für die Ingame-Währung, die du hast und so weiter. Ich spiele momentan, weil es das kostenlos gab und ich eine kleine Kostenlos-Hure bin. Assassin's Creed Unity.
Johannes, diese Schimpfwörter heute.
Verzeihung. Assassin's Creed Unity, und das war ja das erste Assassin's Creed, das diese Mikrotransaktion richtig hart gepusht hat. Du kannst dir dafür irgendwelche Helix-Points oder sowas, kannst du dir also Waffen kaufen oder sowas, die du halt übers Grinding von Ingame-Währungen dann kaufen könntest. Also es ist völlig bescheuert eigentlich, aber es gibt es. Und Assassin's Creed Odyssey beispielsweise hat das ja ad absurdum geführt damit, dass man eben Buffs kauft für Erfahrungspunkte und so weiter, um noch mehr Skillpunkte zu bekommen, wo sich dann die Frage stellt, wie wird das Spiel dann, wie sähe das Spiel ohne aus? Wie viel Spielzeit investiere ich eigentlich sinnlos, wenn ich diese Buff nicht kaufe?
Und da noch ganz kurz, wollte ich nämlich auch gerade sagen, woher es kommt, ist natürlich der Free-to-Play-Bereich, der dadurch gearbeitet hat, dass es man früher oder später an die Paywall gestoßen ist. Entweder hat man sich auf ewig langen Grind eingelassen bei den Spielen oder man hat eben Geld investiert als Spieler, um zu sagen, ich will hier in einem vernünftigen Maß vorankommen oder das Spiel tatsächlich mal, wenn es sowas gab, beenden. Auch wenn man sich da nicht fragt, ob das im Endeffekt natürlich meistens eine Sisyphus-Aufgabe ist, wie bei Candy Crush und dergleichen, weil es im Grunde nur darum geht, immer drauf, immer weiter, um die Kollegen, wie ich sie jetzt mal übertrieben nenne, die professionellen Kollegen von Game 2 zu zitieren. Wir haben eben den Free-to-Play-Bereich, wo es dann darum geht, dass einige wenige Whales das meiste tragen, zusammen mit den Leuten, die hier mal einen kleinen Betrag, da mal einen kleinen Betrag, und bei ein paar Millionen Spielern ergibt das dann natürlich ordentlich Schotter. An so einem Prinzip wollten Spiele wie Assassin's Creed, wollten Publisher wie Ubisoft natürlich auch teilhaben. Im Grunde ist es meistens sinnlos, weil die Spiele sich auch so gut spielen lassen. Allerdings haben wir auch schon Negativbeispiele wie
Shadows of Mordor 2.
So rum. Genau. Und dieses Spiel wurde ja sehr hart dafür kritisiert, dass man an einem Punkt des Spiels, so nach drei Vierteln, an einen Punkt kommt, wo man entweder stundenlang grindet oder endlich Echtgeld einsetzt, um das Spiel vernünftig voranbringen zu können. Und das ist diese Katastrophe, vor der dann Spieler Angst haben, dass dahin Games as a Service gehen können, dass sie im Grunde nur noch spielbar sind, wenn du lange und nachhaltig immer wieder neues Geld reinpumpst und im Grunde sagst, okay, das ist das neue Assassin's Creed, das kaufe ich mir jetzt, ich lege mal als finanziell vernünftiger Mensch 500 Euro zur Seite, denn das wird mich dieses Spiel über die nächsten Jahre kosten.
Als neuestes Beispiel gibt's da Mortal Kombat 11, das ganz viel Kritik dafür eingefahren hat, dass es so einen sehr stark zufallsabhängigen Krypta-Modus, glaube ich, ist, das hat, bei dem man sich Verbesserungen kaufen kann.
It's not loot boxes. No, it's something completely different.
Genau. Und das ist das Problem. Also es ist quasi so ein Lootbox-System, mit dem man sich Verbesserungen kaufen kann, um dann in anderen Spielmodi eben besser zu sein. Aber man muss halt die passenden Verbesserungen für die passenden Charaktere haben und so weiter. Das heißt, alles, das kann man sich alles viel besser kaufen, wenn man Echtgeld ausgibt, wogegen die Fans gesagt haben, nee, sorry, nein, machen wir nicht. Finden wir doof. Und Acclaim hat dann auch, macht das noch Acclaim? Damals hat es Acclaim gemacht.
Meinst du die MK-Spiele? Ja. NetherRealm.
Okay. Whatever. Auf jeden Fall, die Macher von Mortal Kombat 11 sind dann auch zurückgerudert und haben da Verbesserungen versprochen. Es wird das grundlegende System aber nicht ändern.
Ich hoffe, es ist noch NetherRealm. Also bei 10 oder 9 war es noch NetherRealm. Johannes und ich sind nicht mehr so hip und cool, wie wir mal waren, falls wir das je waren.
Und ganz ehrlich, es ist Mortal Kombat. Wer spielt das denn noch?
Get over here. So, da war es dann. Wobei, ich weiß tatsächlich noch 2, 3 mehr Sachen. Aus den Mikrotransaktionen, und ihr seht, wir springen hier ganz viel, aber das ist auch sinnvoller, als jetzt einfach hardcore an der Chronologie festzuhalten, weil Johannes hat es ja schon ganz am Anfang gesagt, es gibt keine Chronik in dem Sinne, hier ist der feste Anfangspunkt und hier ist der feste Endpunkt. Das ist ein Zusammenspiel aus Spielmechaniken und aber auch aus finanziellen Interessen und Vorgehensweisen und Strategien seitens der Entwickler.
Wir haben diese Anfangs- und Endpunkte aber natürlich mehr oder weniger willkürlich gesetzt. Also das ist jetzt nichts, was in der Spieleforschung irgendwie etabliert ist.
Nach den Mikrotransaktionen kam dann so mehr oder minder chronologisch gesprochen, wo ich gerade sagte, dass wir nicht zu chronologisch werden wollte, kam der Season Pass, eine Sache, die uns die letzten Jahre begleitet hat, immer noch da ist, teilweise nur nicht mehr so genannt wird. Frei nach dem Thema, hauen wir einen anderen Namen drauf, dann fällt es vielleicht niemandem auf.
Was ist eine Roadmap anders als ein Season Pass, wenn ich weiß, dass auf dieser Roadmap, das ist ein kostenloser DLC und dafür muss ich zahlen für diesen DLC?
Genau. Und das ist immer noch da. Gleichzeitig auch ein sehr, an der Uni hätten die Leute jetzt sehr gerne wieder das vollmundige Wort perfide benutzt, ein sehr perfides Mittel, ist, dass oftmals Season Passes mit der Psychologie des Preisvorteils arbeiten. In diesem 25-Euro-Season-Pass sind DLCs im Wert von 120 Euro drin. Diese 120 Euro sind ein rein imaginärer Wert. Der ist nur entstanden, weil entschieden wurde, dass drei glitzernde Schwerter, die reine Accessoires sind, 5 Euro wert sind. Warum sind diese drei kleinen Polygonen-Fitzelchen 5 Euro wert? Weil es so bestimmt wurde. Das ist im Grunde wie eine Börse, die noch weniger kontrolliert wird als die richtige Börse, was schon nicht mehr möglich sein sollte. Sprich, also es ist viel Preisrumgeschacher, es ist viel dem Spieler das Gefühl geben, jetzt oder nie, du bekommst so viel Content dafür, und das führt dann zu einer Frage, die wir in einem zukünftigen Podcast mal wieder ansprechen können, die wir auch schon aber in alten Podcast-Folgen angesprochen haben, vielleicht suchen wir die ein oder andere mal raus. Wir dachten mal, Johannes und ich haben mal angefangen, Spiele zu spielen, weil des Spielspaßes wegen. Aber wir haben uns beide auch schon, da denke ich, sind wir auch ehrlich, ich spreche jetzt mal für Johannes mit, dabei erwischt, dass wir oftmals Spiele gespielt haben und gemerkt haben, ich weiß nicht, warum ich 20 dieser 35 Stunden überhaupt in dieses Spiel reingesteckt habe.
Zum Beispiel Assassin's Creed.
Oh, eigentlich jedes Assassin's Creed, das ich gespielt habe. Ja, also ist jetzt böse, weil wir drüber gesprochen haben und wir es beide gerade im Kopf haben, aber da fallen noch ganz viele andere Spiele rein, wo man im Endeffekt reinfällt auf dieses, du musst jetzt noch mehr machen. Und dieser Completionist im Spieler kommt natürlich dem Games-as-a-Service-Modell und den Publishern entgegen. Denn sobald, als abschließendes Beispiel so für mich, weil es dann auch zu mir passt, wenn es Spieler gibt, die sagen, ich will 100% bei dem Spiel mit den Trophäen. Und dann hast du schon 100% und plötzlich kommt ein DLC raus, und der DLC enthält neue Trophäen und es wird dann auch noch so gemacht, dass du plötzlich nicht mehr 100% hast, denn du bist kein echter 100% Spieler, wenn du diesen DLC nicht hast. Das ist zum Beispiel bei Final Fantasy 15 so. Ich habe da nie versucht, 100% zu erreichen, aber ich habe dann gesehen, dass als die Story-DLCs kamen, die einfach ins Insgesamte reingenommen wurden, auch wenn ich die DLCs nicht gekauft habe, wurde mir gezeigt, ey, übrigens, es gibt da Trophäen, die du nicht hast und die du nicht bekommen kannst, wenn du jetzt kein Geld ausgibst. Und das ist für mich so der abschließende Punkt, auf den ich hinweisen möchte und in meinen Augen auch als Mehrspieler-Moderator muss. Denn wir haben immer gesagt, Gaming ist für uns Kultur und eine Lebensart. Und hier wird knallhart mit Psychologie die Eigenart des Spielers, des Videospielers, wirklich gegen ihn eingesetzt, damit er Geld ausgibt. Und auch hier stellt sich an ganz vielen Punkten die Frage, ob hier nicht schlichtweg, und ich werfe das nur in den Raum, das kann jetzt nicht diskutiert werden, weil die Folge dann viel zu lang wird und weil wir dafür auch nochmal recherchieren müssten. Hier wird mit dem Thema Sucht gespielt und zwar sehr, sehr, nicht nur sehr offensiv, sondern rücksichtslos.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Also diese Mechanismen, die greifen, sind einfach Mechanismen, die uns ansprechen, die auch mich ansprechen. Wenn ich irgendwo sehe, hier, wenn du jetzt noch diese Zusatzaufgabe machst, dann hast du ein Kästchen mehr ausgefüllt und ich weiß, wenn ich das nicht mache, verpasse ich vielleicht irgendwas, dann bekomme ich nicht Gegenstand X, der mir eine marginale Verbesserung bringt oder sowas. Und es ist ja erwiesen, dass diese Loot-Systeme beispielsweise bei World of Warcraft, beispielsweise bei Diablo, dass die natürlich ein gewisses Befriedigungsmoment bei uns triggern. Die schütten halt Endorphine aus. Wir fühlen uns toll. Wir haben tolle Sachen bekommen. Wir werden ständig irgendwie belohnt. Und das ist tatsächlich eine ganz schwierige Sache. Nicht zuletzt wurde ja EA vor allen Dingen in Belgien, aber auch in vielen anderen Staaten in die Nähe des Glücksspiels gerückt mit seinen Lootboxen, die eben genau dieses Verhalten natürlich unterstützen. Und es gibt einen ganz guten Grund, warum Glücksspiel stark reguliert ist. Vor allen Dingen in Deutschland beispielsweise. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass uns nicht der Spaß verloren geht, sondern eben, dass Videospiele weiter Spaß machen und nicht Arbeit werden. Weshalb ich, um jetzt nie verstanden habe, warum Leute sich so tief in World of Warcraft reingraben können, aber...
Oder Pachinko spielen. Wenn ihr die Chance habt in eurem Leben, geht einmal in eine Pachinko-Spielhalle und ihr werdet selten wieder so tote Augen sehen, die schon gar nicht mehr dahin gucken, was sie spielen, sondern inzwischen im Smartphone-Zeitalter, ich weiß nicht wann, Johannes hat das aber wahrscheinlich dann auch gesehen, so lange ist es noch nicht her, als wir in der Pachinko-Halle jetzt vor kurzem waren, war es wirklich, Da saßen Leute, die haben auf ihr Handy gestarrt, mit Leuten gechattet und Angebote auf Amazon gecheckt, während sie mit der anderen Hand so ein bisschen Flipper gespielt haben. Und eigentlich war es ihnen egal, ob sie gewinnen oder nicht. Es ging eigentlich nur noch, es war Geld ausgeben für Beschäftigungstherapie und der Rush zu gewinnen ist so kurz, weil du den Gewinn ja nur dafür einsetzt, um mehr Geld einzusetzen, um weiterzuspielen. Und der Weg ist das Ziel geworden, nur der Weg ist komplett inhaltsleer.
Als ich in Japan war, habe ich mich in Pachinko-Hallen nicht reingetraut. Erstens, weil die Leute, die rauskamen, immer so todtraurig aussahen. Und zweitens hatte ich Angst um mein Gehör, weil scheiße sind diese Dinger laut. Wirklich, es ist Wahnsinn. Du stehst davor und kannst dich nicht mehr unterhalten.
Cut zu unserer Ending-Musik, die euch die Ohren rauspustet von Glory of Joanne. Wir hoffen, es war aufschlussreich. Es war tatsächlich mal wieder eine Folge, wo ich dachte, das Internet redet gerade nur über Avengers Endgame.
Oder Game of Thrones. Übrigens, es gibt auf Robots and Dragons auch einen Game of Thrones Podcast, der nennt sich Dragons, der Game of Thrones Podcast von Robots and Dragons. Bitte reinhören.
Und damit haben wir jetzt genug geplagt für diese Woche. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder oder in einem der vielen weiteren Podcasts, in den Podcast-Projekten, in denen Johannes derzeit aktiv ist. Also da habt ihr Star Trek, da habt ihr Game of Thrones, da habt ihr den Podcast bei Daran geht die Welt zugrunde über Arbeit. Derzeit unter dem Titel Arbeitszeugnis und vielleicht auch weiter, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass noch ein paar Episoden kommen. Ich find's ganz spannend, was die beiden da aufziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Avengers, aber ich kann nicht mehr. Das ist wie Movies as a Service. Das ist der 22. Film. Es gibt Serien, die länger.
Auf Wiederhören.